Womit fange ich an? Das Buch heißt, damit fange ich am besten wohl an, Staat oder Revolution. Und zwar erstens, weil das in verschiedenen Kreisen öfter mal ein gerne zitierter Witz war, dass Lenins Buch Staat und Revolution ja nicht umsonst Staat und Revolution heißt, nicht etwa Staat oder Revolution. Und aber auch, weil das Thema ist nach kurzer Befassung nahezulegen schien. Ich habe, und mir war das nicht klar, obwohl ich mich über 15 Jahre lang mit Karl Schmitt befasst habe, ich habe beim gründlichen Durcharbeiten der drei Schriften von Karl Schmitt, die ich mir vorgenommen habe, feststellen können, dass er eigentlich seinen Staatsbegriff immer in der historischen Abgrenzung von der Revolutionsgefahr der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg ausgewählt, dass er den Staat, seinen Begriff von Staat versucht zu gewinnen in Auseinandersetzung mit einer wohl historisch möglicherweise wirklich bestanden habenden Perspektive seiner revolutionären Auflösung. Das ist in dem Buch Die Diktatur relativ deutlich, in der Karl Schmitt seinen Begriff von Souverän und von Ausnahmezustand zum ersten Mal versucht zu verwirklichen. Und dann nimmt man sich dieses Buch, Die Diktatur, auch wenn man da schon drei oder viermal durch, das Ding schon drei oder viermal durchgenommen hat. Ich muss zugeben, ich bin von Ausbildung her Rechtshistoriker. Man hat sowas schon mal gelesen, vielleicht zweimal. Man hat sich nie groß was dabei gedacht. Nun, das ist halt eine staatsrechtliche, aber nicht unbedingt Staatstheoretiker, sind wahrscheinlich zwei verschiedene Dinge, und er versucht, einen allgemeinen staatsrechtlichen Begriff von Souverän und von Ausnahmezustand zu fassen, und als Wissenschaftler denkt man sich da nicht groß was dabei. Es gibt diese Begriffe halt, und die werden da halt versuchsweise bestimmt. Und nachdem einem irgendjemand mal gesagt hat, schreib doch mal ein Buch über Karl Schmitt, und man sich das ernsthaft vorgenommen hat, stellt man sich an der Stelle die Frage, wo gab es denn diesen Begriff vorher schon mal, den Begriff des Souveräns als denjenigen, der über den Ausnahmezustand entscheidet? Das ist einer von den berühmten und angeblich so klaren Begriffsbestimmungen bei Karl Schmitt. Hat das irgendwelche Vorläufer in der allgemeinen Staatslehre, in der Staatsphilosophie, im Staatsrecht oder vielleicht auch, das ist gar nicht so fernliegend, im Kirchenrecht oder irgendwo? Betrachtet man sich also die Staatslehre in der Gestalt, wie sie zurzeit Karl Schmitt oder vor Karl Schmitt existiert, dann stellt man fest, dass es nichts dergleichen gibt. Es gibt zwar einen Begriff von Souveränität, der Staat als eine Staatsordnung oder Rechtsordnung oder beides ist souverän in dem Sinne, dass es nichts, keine höhere Instanz gibt, an die man appellieren kann. Das ist relativ banal, in dem Sinne, dass es eben die Pointe von Schmitts Begriffsbestimmung nicht enthält und auch nicht ansatzweise, dass der Staat, dass das Subjekt des Staates, der Souverän, sich vom Ausnahmezustand her bestimmt. Dann schaut man sich an, was gab es denn in der konstitutionellen Staatslehre ansonsten für Vorstellungen vom Staat als Person und Staat als derjenige, der das Recht erschafft, aber gleichzeitig irgendwie auch dem Recht mindestens in der Weise unterworfen ist, dass er als Rechtsperson gedacht wird. Das ist ja durchaus eine nicht ganz anspruchslose Konstruktion. Gesetze werden bekanntlich von staatlichen Organen gemacht. Das Recht insgesamt wird gedacht als vom Staat her emanierend. Gleichzeitig ist aber der Staat gegenüber dem Recht selbstständig, geht nicht in dem Recht als solchem selbst auf anscheinend, wird als ein eigenes rechtliches Subjekt gefasst. Und da fängt es dann aber an, den Begriff des rechtlichen Subjektes setzt den Begriff des Rechts voraus. Also der Staat setzt das Recht voraus und das Recht setzt den Staat voraus. Und wirklich weiter kommt man damit nicht. Die deutsche Staatsrechtslehre unter dem Konstitutionalismus, also bis 1918, hat sich mit der von dem Staatsrechtler Jelinek herrührenden Lehre der Selbstverpflichtung des Staates beholfen, ein eher außerhalb der Welt hockendes Wesen namens Souverän begibt sich in die Welt der Rechtssätze hinein und nimmt dort Gestalt des Staates an. Der Staat kann nach der Lehre Jeleniks nicht anders als eine Verfassung haben. Jeder Staat hat eine Verfassung und noch bei Kelsen heißt es, jeder Staat ist ein Rechtsstaat. Das unterscheidet einen Staat von einem bloßen Gewaltverhältnis, etwa einem darauf begründeten, dass der eine Mensch stärker ist als der andere oder ähnliche Banalitäten. Der Staat ist offenbar eine nicht ganz unkomplizierte Sache. Und was man aus der Untersuchung gleich noch gewinnt, es gibt keinerlei Vorläufer in der unmittelbaren Zeit vor Carl Schmitt für seinen Begriff von Souveränität. Wo kommt der also dann her? Das versucht Carl Schmitt dann in seinem Buch Die Diktatur eigentlich zu beantworten. Und zwar fängt er an bei den Päpsten. Ich will das Buch jetzt nicht nacherzählen, aber er untersucht Ausnahmebefugnisse oder Notstandsbefugnisse in der Verfassungsgeschichte seit dem 11. Jahrhundert, erst in der Kirche und dann bei den weltlichen Fürsten und versucht die für seine Begriffsbestimmung fruchtbar zu machen und aus dieser Forschung eine, wenn man so möchte, historische Linie zu gewinnen, auf der sich der moderne Souveränitätsgedanke, wie es in seinem Untertitel heißt, entwickelt. Also von den Päpsten, die als allererste Herrscher Souveräne gewesen sein sollen über die Kirche, wie auch immer das funktionieren soll. Und hier wird es recht lustig, weil auf einmal der Souverän auch jemand ist, der über dem Recht steht. Und von dem das Recht aus emaniert. Historisch die nächste Stufe, und da wird es, glaube ich, ein bisschen interessanter, ist der sogenannte Absolutismus, also die Rechtsverhältnisse direkt vor der Französischen Revolution zum Beispiel. Und hier gibt es ja, und Schmitt bedient sich dessen auch ganz ausführlich und bewusst, die landläufige Vorstellung, als hätte der König unter dem Ancien Regime mehr oder minder die Gesetze gegeben. Die Französische Revolution stellt sich dann dar als etwas, was diese doch recht glatte Vorstellung von Staatsgewalt, die von einem Monarchen, und zwar einem absoluten Herrscher, ausgeht, bricht und die Sachen offensichtlich in irgendeiner Weise komplizierter macht. Und nun, leider zeigt, und ich muss sagen, auch ich wusste das vorher nicht, die genaue Betrachtung, dass dem nicht wirklich so sein wird. Der König war nicht in der Weise, der König vor der Französischen Revolution war nicht in der Weise souverän, wie Carl Schmitt sich seinen Souverän vorstellt. Der Souverän des modernen bürgerlichen Staates, wenn denn Carl Schmitts Begriff von Souverän ein tauglicher Begriff für das Subjekt der modernen Staatlichkeit ist, hat mit dem König des Ancien Regimes nicht viel zu tun. Der König hatte in Frankreich zwar theoretisch das Recht, Gesetze zu geben, das bedeutete in der Praxis allerdings vor allem ein alleiniges Recht der Gesetzgebungsinitiative. Kein Gesetz konnte gültig werden ohne die Zustimmung der zuständigen ständischen Gewalten, vor allem des Parlaments von Paris. Die Gesetze mussten registriert werden, ohne das waren sie nicht gültig. Und nur die vom König selbst ernannten Beamten haben sich dann daran gehalten. Und die wurden nur dann registriert, wenn das Parlament, um es ganz kurz zu machen, geprüft hat, ob das Gesetz mit dem bisherigen Rechtszustand in Übereinstimmung sich befindet. Das muss man mal mit einem heutigen Parlament vergleichen, wo eine Gesetzgebungsnovelle ansteht und irgendjemand kommt und sagt, das könnt ihr nicht beschließen, denn das widerspricht der bisherigen Rechtslage. Das ist nicht das, was man ein Gesetzgebungsrecht in unserem Sinne nennt. Und das, was man vor der Französischen Revolution hat, ist auch nicht ein Staat in dem Sinne. Sollte eigentlich auch nicht ganz so eine große Neuigkeit sein. Nicht ein Staat in dem Sinne, wie wir ihn heute kennen, sondern etwas relativ anderes, um nicht zu sagen etwas ganz anderes. Der Beginn der modernen Staatlichkeit scheint sich dann, so wie ich die Sache betrachte, mit der Französischen Revolution erst herzustellen. Und zwar scheint mir der erste theoretische Ausdruck dieses Verhältnisses bei dem Staatstheoretiker Emmanuel Sieyès vorzulegen. Schmidt schreibt auch ausführlich über Sieyès und Schmidt hebt auch wahrscheinlich nicht ganz zu Unrecht hervor, dass es so etwas noch nicht vorher gegeben hatte, nämlich den Begriff der verfassungsgebenden Gewalt. Irgendwo muss angenommen werden, es gäbe ein Subjekt, bei dem das Recht liegt, eine Verfassung zu setzen, von dem aus in irgendeiner Weise die Staatsgewalt emaniert und dadurch Form annimmt, verfasst wird. Und dieses Subjekt selbst kann aber nicht eine konstituierte oder konstituierbare Gewalt sein. Das heißt, nach erfolgter Verfassungsgebung tritt dieses Subjekt aus dem Blickfeld und ist nicht mehr da. Greift selbst nicht mehr ein. Es ist selbst keine verfasste Gewalt. Man könnte auch sagen, es ist eine Fiktion. Es handelt sich bei Sieyès um die unorganisierte, schreibt Schmidt irgendwo, und unorganisierbare Menge, das Subjekt der Volkssouveränität, die vertreten wird durch, in dem historischen Falle war es die Nationalversammlung, später der Nationalkonvent. Es ist interessant, dass das freie Mandat auch daherkommt, durch eine Anzahl von Leuten, die ohne Willen ihres juristisch ausgedrückt Geschäftsherrn, also Entschuldigung, nicht ohne Willen, sondern die den Willen dieses Souveräns bilden, ohne dass die Menge, das heißt die vorstaatliche Bevölkerung, diesen Willen selbst bilden könnte. Denn, und das ist die Pointe bei Sieyès, diese Bevölkerung kann einen einheitlichen Willen, der ja nach allen naturrechtlichen Gesetzgebungstheorien dem Recht zugrunde liegt, kann einen solchen einheitlichen Willen gar nicht bilden. Sie ist dazu nicht in der Lage. Sie ist a. über ein zu großes Gebiet verstreut und b. und das ist der Hauptpunkt, sie besteht eigentlich nur aus Arbeitsmaschinen. Das steht bei Sieyès in der Rede vom September 1789 tatsächlich wörtlich zu lesen. Die Menschen sind in der heutigen Gesellschaft nicht so wie die freien Bürger des antiken Rom oder Griechenland, sondern also sklavenhaltende freie Bürger, sondern sie sind eigentlich selber Sklaven, nämlich Arbeitsmaschinen. Deswegen kann in ihrer Person ein allgemeiner Wille nicht gebildet werden, wohl aber in Form von Vertretern, in dem Fall eben das Parlament, später der Nationalkonvent. Und dieser Wille ist aber dann die Grundlage für das Ganze, den ganzen weiteren Staatsaufbau. Also logisch gesehen hat man es hier mit dem Problem zu tun, aus einer anscheinend unverbundenen Vielheit von verschiedenen Menschen, die nicht viel miteinander gemeinsam haben, außer dass sie durch ihre wirkliche Lage mehr oder minder voneinander getrennt sind. Aus dieser unverbundenen Vielheit eine politische Einheit zu machen, also einen gemeinsamen Willen. Dieses Problem ist nicht ganz ohne weiteres lösbar, sondern wie sich herausstellt, erfordert es ungeheure Anstrengung und erfordert es vor allen Dingen erst einmal eine faktische. Homogenisierung nennt es Schmidt an einer Stelle, der Bevölkerung. Die Bevölkerung muss überhaupt erst in den Stand gebracht werden, als Subjekt des Staates gedacht werden zu können. Und hier haben wir es mit etwas zu tun, was zwei Seiten hat. Erstens mal eine juristische, zweitens eine historische. Über die juristische Seite sage ich jetzt etwas, was mir ein, aber lustigerweise nur ein akademischer Lehrer mal erzählt hat in einer Vorlesung. Schlagen Sie mal das Grundgesetz auf, schauen Sie in die Präambel und schauen Sie in Artikel 20, sagte der. Da finden Sie beides Male den Begriff Volk. Im einen Fall, in Artikel 20, heißt es, das Volk, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus, das Volk übt sie in Wahlen und Abstimmungen aus. In der Präambel heißt es, das Volk hat sich diese in die Verfassung gegeben. Was, sagte er völlig unvorbereitet in den Erstsemestern, was ist denn da der Unterschied? Der Unterschied ist selbstverständlich der, dass in Artikel 20 das Volk als ein Staatsorgan handelt, das heißt als ein verfasstes Organ. Es übt seine Staatsgewalt nach Maßgabe der allgemeinen Gesetze, nach Maßgabe des Staatsbürgerschaftsrechts, nach Maßgabe des Wahlrechts aus. In der Präambel der Verfassung handelt es sich von dem Volk, das die Verfassung überhaupt erst gibt. Und es ist auf keine Weise erklärbar, wie diese beiden Dinge dasselbe sein sollten. Wie also auf der einen Seite dasjenige Subjekt, das die Verfassung erst gibt, dann in irgendeiner Weise so identisch sein können mit einem Subjekt, das durch die Gesetze, die aufgrund dieser Verfassung erlassen worden sind, zum Beispiel des Staatsbürgerschafts oder das Wahlrecht, erst konstituiert wird. Es handelt sich nun für die für das Staatsrecht, nicht für die Staatstheorie, vermute ich, aber für das Staatsrecht um die nicht ganz einfache Frage, diese zwei offensichtlich miteinander nicht identischen Größen immer doch als identisch zu denken. Und für die Praxis des Staates scheint es in verschiedenen historischen Situationen auf je verschiedene Weise auch immer ein Problem darzustellen, die faktische, nochmal Homogenisierung, wie es Schmidt nennt, der Bevölkerung zum Volk organisierbar zu bekommen. Man hat, und das ist jetzt ein Seitenstück, es ist nicht Teil der Erwägungen von Schmidt in dieser Phase, in der ich rede, ganz am Anfang, 1920, in dem Buch Die Diktatur, sondern einige Jahre später in seinen polemischen Schriften zu Fragen der weimarischen politischen Geschichte. Es gibt verschiedene Parteien beispielsweise, die repräsentieren die Interessen verschiedener Klassen oder verschiedener Religionsgemeinschaften, zum Beispiel das katholische Zentrum. Das ist, und wer hätte gedacht, dass die SPD der Weimarer Zeit so ein großes staatsrechtliches Problem aufwirft? Das ist ein staatsrechtliches Problem, denn ist denn nun das Subjekt des Staates das Volk oder ist es eine Vielheit von Parteien? Lässt sich von einem Parteienstaat, der eine in Klassen gespaltene Gesellschaft in irgendeiner Weise repräsentieren soll, lässt sich von dort aus eine Einheit des Staates überhaupt gewinnen? Wir haben jetzt mit der SPD beispielsweise lang genug Erfahrungen gemacht, um sagen zu können, ohne, glaube ich, groß zögern zu müssen, ja, das lässt sich durchaus. Die SPD hat sich nicht groß gesträubt bisher, soweit ich weiß. Aber offenbar ist ihre bloße Existenz für Leute wie Karl Schmidt immer schon eine Schwierigkeit genug. Die alleinige Möglichkeit, dass die SPD bei einem etwaigen nächsten Weltkrieg nicht mehr mit Ja stimmt, ist für, aber das kommt erst im dritten Teil, glaube ich, ist offensichtlich Problem genug. So, hier haben wir eine Bestimmung des Verhältnisses der Souveränität. Souveränität ist die verfassunggebende Gewalt. Das heißt, souverän ist ohne Umstände das Volk nicht in seiner durch die Gesetze festgelegten Gestalt, sondern als vorstaatliche Bevölkerung. Und hier kommen wir zum historischen Faktor, Der bürgerliche Staat entsteht in der Französischen Revolution. Niemand kann angeben, wer zu diesem Staatsvolk dazu gehört. Gehört der Adel dazu? Sieyès sagt nein. Der Adel gehört nicht dazu, es sei denn, er verzichtet auf ganz und gar auf seine Vorrechte. Durch diese Vorrechte begibt er sich aus der Nation hinaus. Aber natürlich ist jeder Teil der Bevölkerung konstituiert in der Stufe vor der Französischen Revolution durch je besondere Rechte. Es gibt kein allgemeines Recht zu dieser Zeit, kein für alle geltendes. Es gibt ein Standesrecht, es gibt eigene Rechtsordnung der einzelnen Provinzen. Die Rechtsstellung des Königs von Frankreich sogar ist in jeder Provinz eine andere. Es gibt eigentlich keine Rechtsstellung außer der eines Privilegs. Privilegium ist das offizielle lateinische Wort für das, was man auf Deutsch Freiheiten nennt, also für die jeweilige Rechtsstellung. Und das heißt, gehören dann die Bauern mit ihrer auch von Dorf zu Dorf verschiedenen Rechtsstellungen zur Nation und so weiter. Letzten Endes entsteht das, was Sieyès die Nation nennt, erst durch die Sprengung aller dieser ständischen Grenzen. Und es ist von keiner Seite irgendwie ein objektiv gelten könnender Maßstab zu begründen, wer nun Teil der französischen, in dem Fall Nation, ist, außer alle diejenigen, die zum bestimmten Tag zufällig innerhalb ihrer Grenzen aufhältlich sind. Dazu gehören natürlich die Vagabunden, dazu gehören die Nicht-Sesshaften, dazu gehören die Juden, dazu gehören selbstverständlich die Frauen und Kinder. Wir haben die jetzt alle politische Rechte? Sie haben wahrscheinlich, wie wir wissen, zu dieser Zeit keineswegs alle politische Rechte. Davon geht kein Mensch aus. Das heißt, dieses Subjekt der Souveränität, das vorstaatlich gefasste Volk, ist ist nie recht handlungsunfähig und wir haben jetzt immer noch keinen Begriff von Souveränität gefunden, den man einer der staatlichen und rechtlichen Ordnung zugrunde legen könnte. Und das war ja eigentlich Schmidts Problem im Angesicht des Zusammenbruchs der staatlichen Ordnung für den zu führenden Gegenangriff eine begriffliche Grundlage zu finden. Wir stehen jetzt am Ende der, ganz kurz gefasst und im Galopp durchgenommen, Abhandlung Die Diktatur. Ein Jahr später erscheint von Carl Schmitt der Band Politische Theologie. Der beginnt mit der Begriffsbestimmung, die ich vorhin schon erwähnt habe. Souverän ist derjenige, der über den Ausnahmezustand entscheidet. Und hier haben wir, und das ist recht leicht zu sehen, eine ganz andere anscheinend Bestimmung des Subjekts der Souveränität. Es ist unglaublich heiß, könnte es sein. Es leuchtet natürlich ohne weiteres ein, dass also niemals das Subjekt der Souveränität im Sinne, die gerade entwickelt worden ist, identisch sein kann mit demjenigen Subjekt, das über den Ausnahmezustand entscheiden kann. Und mit Ausnahmezustand meinen wir natürlich dasjenige, was man als einen Staatsstreich bezeichnen könnte, die temporäre Suspension der Rechtsordnung und der Verfassungsordnung, um einen Zusammenbruch des Staates oder irgendwelche ähnlichen Dinge zu verhindern, beispielsweise in einer Situation, wo es Aufstände gibt, oder aber auch, das ist ja auch ein gerne gewählter Anwendungsfall dafür bei Naturkatastrophen. Aber natürlich ist die Rede von Aufständen, und zwar von Aufständen im Kontext eines revolutionären Zyklus, der die bestehende Ordnung in ihrem Bestand wirklich bedroht hat. Er hat Schmidt hat in dem Buch Die Diktatur auch eine kurze rechtshistorische Übersicht über bestimmte positivrechtliche Ausnahmebefugnisse in verschiedenen Verfassungen gegeben. Die Verfassung selbst bestimmt, wann und wer, also wer und wann anordnen kann, dass welche Rechte suspendiert werden und welche Maßnahmen von wem ergriffen werden können. Das ist die eine Fassung des Begriffs Ausnahmezustand. Und seltsamerweise ist es nicht das, was der Satz sagt, souverän ist, wer den Ausnahmezustand entscheidet. Ein, wie schon erwähnt, für seine Klarheit weithin berühmter Satz, der, wenn wir darüber nachdenken, von seiner Klarheit sehr viel verliert. Denn in der Verfassung steht, auch in der deutschen Verfassung steht, seit 1968, wie wir wissen, in dem und dem Fall kann die Bundesregierung, kann der oder jener diese oder jenen Sachen aufheben und stattdessen und so weiter. Ist das jetzt derjenige, der über den Ausnahmezustand entscheidet? Damit wäre der souverän. Das würde wahrscheinlich weder der Autor gewollt haben, dass es so verstanden wird, noch irgendjemand sonst. Sondern es handelt sich hierbei ja um einen Akt einer verfassten Gewalt, die das, was sie tut, aufgrund von Rechtssätzen tut und aus einer Rechtsposition heraus, die ihr durch die verfassungsgemäße Ordnung zugewiesen ist. Was der Satz vielmehr in sich schließt, ist ein allgemeiner Ausnahmezustand, oder wie Schmidt es sagt, der Ausnahmezustand ist ein Begriff der allgemeinen Staatslehre, und zwar unabhängig von einer positivrechtlichen Normierung. Man wird den Satz wahrscheinlich als einen Rechtssatz verstehen müssen, der Inhaber der souveränen Gewalt ist, auch wenn es in keinem Gesetz steht, berechtigt, die verfassungsgebende Ordnung zu suspendieren. Nur führt uns das, wenn wir uns gewärtig halten, dass bisher als der Inhaber der verfassungsgebenden Gewalt die nicht organisierbare Vielzahl von Menschen gedacht ist, führt uns das eigentlich nicht besonders weit. Es ist natürlich logisch, ganz klar, dass wenn die Verfassung ihr Subjekt an der Vielzahl von Menschen hat, dass dieses Subjekt, wie jedes andere Subjekt der verfassungsgebenden Gewalt, auch in der Lage ist, die Verfassung temporär zu suspendieren. Aber nun ist ja schon klar geworden, dass dieses Subjekt der Volkssouveränität nicht als handlungsfähig gedacht werden kann. Wie kann es dann über den Ausnahmezustand entscheiden? Und es ist gut möglich, dass Walter Benjamin, der irgendwann mal in den Thesen über die Geschichte geschrieben hat, dass diesen bekannten Satz von dem wirklichen Ausnahmezustand, an diese Art von Lösung dieser Gleichungen gedacht haben könnte. Schmidt hat allerdings tatsächlich einen anderen Weg, diesen Widerspruch aufzulösen. Und der ist auch kein bisschen originell. Er orientiert sich zur Auflösung dieses Widerspruchs, und ich kriege den Bogen nicht dahin, um zu zeigen, dass dieser Widerspruch im Objekt wirklich liegt. Aber er orientiert sich jedenfalls bei der Auflösung dieses Widerspruchs an Hegels Staatsrecht. Und zwar bestimmt er in seiner dritten Abhandlung, die ich in dem Buch untersuche, vom Begriff des Politischen diejenige begriffliche Ebene, von der der Staat auf der einen Seite, das Volk auf der anderen Seite, Begriff in Anführungszeichen, zu denken sein, von als das Politische. Das ist eine seltsame Wendung, geht nicht leicht über die Zunge, klingt ein bisschen überspannt, wenn man mich fragt. Und es ist auch vor allen Dingen nicht einfach zu begreifen, was er mit diesem dem Politischen eigentlich meint, was das für ein Ding sein soll. Es ist eine Relation zwischen zwei Relaten, und es konstituiert auf irgendeine Weise diese beiden Relate als Relate erst und so weiter. Wodurch bestimmt sich allerdings diese Relation? Sie bestimmt sich durch den Gegensatz von Freund und Feind. Und sie findet die Bedingung ihrer Möglichkeit an der Möglichkeit des Krieges und des Bürgerkrieges und der physischen Tötung des erwähnten Feindes. Erst von dort aus lässt sich für Schmidt zeigen, wie aus der zusammenhanglosen Vielheit der unter einem Staat verstandenen Menschenmenge eine politische Einheit gewonnen werden kann. Wir rekapitulieren erst von der Möglichkeit des inneren oder äußeren Krieges, einschließlich der Tötung des Feindes und natürlich auch der in Kauf genommenen eigenen Tötung bestimmt sich die politische Einheit. Gut, das ist kurz zusammengefasst der Gedankengang, von dem aus Schmidt den Staat versucht zu bestimmen. So, was tue ich jetzt eigentlich denn? Ich arbeite den heraus. Sagt man das so? Kommentiere den mit allerlei philosophischen Erwägungen, die so des Weges kommen, mit einigen rechtshistorischen Untersuchungen, von denen ich am Anfang nicht wusste, wie sie ausgehen. Mir war nicht klar, dass in dem Fall von dem Fach, in dem das ich gelernt habe, Rechtsgeschichte, so wenig übrig bleiben wird bei genauerem Zuschauen. Es stellt sich auch raus, dass diese Konstruktion von Schmidt, nämlich Rechtssätze oder Rechtsgedanken der Moderne, das heißt der Zeit unter dem Kapital, sind irgendwann im Mittelalter von den Kanonisten erfunden worden, den Kirchenrechtlern erfunden worden. Das ist in der Rechtsgeschichte im Anschluss an Karl Schmidt so herrschend geworden, dass man davon sprechen kann, dass die Rechtsgeschichte als solche in ihrer heutigen Gestalt, und damit meine ich die Romanisten, die Germanisten sind keine Rechtshistoriker, dass man das als Schüler von Schmidt selbst betrachten muss. Und dass Rechtshistoriker, das, was bei Schmidt da steht, als eine historische Herleitung des Souveränitätsbegriffs, deswegen so normal aussehen muss, weil alle Leute, bei denen man als Rechtshistoriker gelernt hat, im Prinzip Schmidt-Schüler sind und ihre rechtshistorischen Konstruktionen am Vorbild Karl Schmidts ausführen, ohne das übrigens zu benötigt zu halten, irgendeinem Menschen mitzuteilen. Ähnliche Dinge gelten vielleicht für die politische Wissenschaft. Ich behaupte, dass Karl Schmidt auch einer der Gründer dieser Wissenschaft als solcher gewesen ist. Gut, bleibt wie gesagt nicht viel übrig von der Vorstellung, die sogenannte absolute Monarchie hätte den Staat in irgendeiner Weise groß präformiert, jedenfalls wenn man unter dem Staat etwas versteht, worunter die Bevölkerung begriffen wird. Also das heißt der moderne Staat. Ich glaube, eins sollte ich noch erwähnen, es gibt dann noch eine religiöse Ebene, das zweite genannte Buch heißt nicht zufällig politische Theologie und Bakunin hat auch nicht zufällig ein Buch geschrieben, das hieß Gott und der Staat. Gott und der Staat wäre übrigens auch ein Titel gewesen, den ich mir überlegt habe. Es geht in einigen Abschnitten dieses Buches auch um Religionskritik. Und das führte mich dann auch zu einer Beschäftigung mit den Junghegelianern. Ich bin ziemlich froh, wenn das Buch endlich in Druck erscheint, weil ich von den Junghegelianern insgesamt nichts mehr hören kann, nur so viel. Die meisten Leute und der überwältigende Teil der Literatur, die über Junghegelianer reden oder schreiben, haben keine Ahnung von diesem Thema, weil sie die Hauptwerke dieser Philosophenschule nicht gelesen haben. Ich verdenke es ihnen nicht, denn es ist auch kein großes Vergnügen. Es ist indes so. Den Rest werde ich jetzt nicht, ich habe das Thema jetzt dreimal behandelt. Ich werde das nur auf Anfrage weiter ausführen. Gut, ein Weiteres, also Religion, nicht? Also die Religionskritik, mindestens die der Junghegelianer, scheint ja in irgendeiner sehr seltsamen Situation zu sein, wenn gleichzeitig mit dem Entstehen des ersten sich auf Marx berufenden Staates ein Buch namens Politische Theologie ernsthaft erscheinen kann, in dem auch Sätze vorkommen wie alle prägnanten staatsrechtlichen Begriffe sind säkularisierte politische Begriffe. Und ich denke, dass man die Frage aufwerfen kann oder muss, und ich werde es auch weiterhin tun, ob nicht Karl Marx ein bisschen voreilig gewesen ist, also 1844 verkündet hat, dass die Religionskritik, jedenfalls für Deutschland, im Wesentlichen beendigt sei. Ich denke, die ist keineswegs besonders beendigt. Und die bisher stattgehabten Ansätze sind, soweit ich sehe, auch mangelhaft. Das wird in dem Buch nur in kurzen Absätzen angedeutet. Vielleicht ist das auch das einzig wirklich Interessante an dem Buch. Wir versuchen das im Übrigen nächstes Jahr im Rahmen eines Kongresses weiter zu vertiefen, zu dem ihr alle herzlich eingeladen seid. Wir wissen nur nicht, wann er ist, wo er ist, wie er heißt und wer spricht. Und wir wissen eine grobe Vorstellung darüber, worum es gehen wird. Ich hoffe, das war verlockend genug. So, was soll ich jetzt weiter sagen? Ich kann jetzt natürlich ein paar ausgewählte Kapitel vorlesen, ich kann es aber auch bleiben lassen. Oder aber wir gehen zu einer Art von Fragerunde über, oder wir machen vorher eine Zigarettenpause, wofür ich plädieren würde, und schauen danach, ob das Publikum, das ist immer die Probe, das Publikum auch, also wenn das Publikum nach der Pause wieder zurückkommt, dann weiß man, sie interessieren sich ernsthaft dafür.
Oder sie sind moralisch unter Druck gesetzt worden.
Und oder, ja. Muss ich nicht ausschließen. Aber ich habe ja schon ein Publikum erlebt, das dann die Probe nicht bestand, das in der Pause sich geschlossen verkrümmelt hat. Könnt ihr auch machen. Aber ich brauche jetzt eine Zigarette. Ich
krieg ja, genau. Ich bin auch ziemlich süchtig.
Ja? Ja. Ja.